Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 unseres Podcasts. Stellt euch mal vor, es ist Montagmorgen, ihr habt gleich drei Erstgespräche und müsst noch schnell Therapiematerial für einen kleinen Patienten vorbereiten. Ein Kind mit phonetisch-phonologischer Störung, das sich für Dinosaurier begeistert. Früher hättet ihr jetzt eure Materialordner durchforstet. Heute fragt ihr vielleicht eine KI: Erstelle mir Minimalpaare zum K mit Dinosaurier-Thema. 30 Sekunden später habt ihr individualisiertes Material. Klingt nach Zukunftsmusik? Ist es aber nicht. KI ist bereits in vielen Praxen angekommen. Aber die Fragen, die sich viele von euch stellen, sind berechtigt. Ist das eigentlich erlaubt? Was muss ich beachten? Und vor allem, welche Tools kann ich wirklich nutzen? Genau darüber spreche ich heute mit Annika Thurmer. Sie forscht seit Jahren an der Schnittstelle von KI und Logopädie und bringt heute jede Menge praktische Tipps mit. Also, Stift gezückt oder einfach gut zuhören. Es wird konkret. Heute zu Gast im Podcast ist Annika Thurmann. Sie ist Logopädin, hat ihren Bachelor und Master im Bereich der Therapiewissenschaften gemacht und forscht aktuell an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Therapiewissenschaften. Außerdem hostet sie den Podcast Sprich KI mit mir des Humane Human-Centered AI Networks, den es seit Mai 2025 gibt. Hallo Annika, schön, dass du hier bist.
Hallo Hanna, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe ja gerade schon in deiner Vorstellung gesagt, dass du eben Teil des Humane-Projekts bist. Was genau ist denn da deine Aufgabe, beziehungsweise an welcher Stelle arbeitest du dort mit?
Ja, Humane ist ein ziemlich großes Forschungsprojekt, gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Ich sage manchmal immer, um mir das zu merken, für Raketenwissenschaft. Das hat sich ja irgendwie nochmal geändert. Und genau, wir forschen in diesem Projekt seit 2021 und dann jetzt auch bis Ende März 2026 zu der Frage, wie kann künstliche Intelligenz in verschiedene Arbeitswelten implementiert werden? Und ja, da arbeiten wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen, auch mit vielen Kooperationspartnern aus der Praxis. Und mein Part in diesem Projekt ist es, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Pilot 7 und dieser Pilot 7 insgesamt von 9, ja, dreht sich eben darum, wie kommt KI in das Arbeitsfeld der Logopädie. Und ganz klassisch zur wissenschaftlichen Aufgabe gehört dann natürlich eben Studien zu designen, zu erstellen, zu durchzuführen, eben dann die Studien auszuwerten, dann natürlich die Ergebnisse zu publizieren. Und ja, wir haben so verschiedene Studien gemacht. Einmal ganz am Anfang natürlich auch zu den Bedarfen von Nutzenden von KI. Wir wollten natürlich wissen, was wollen LogopädInnen, um KI dann auch nutzen zu können? Was braucht es da? Dann haben wir uns auch mit Studien beschäftigt zum Workflow. Also wir haben uns ganz genau angeguckt, wie arbeitet eigentlich eine Logopädin? Ich meine, ich weiß das, aber Kolleginnen aus meinem Forschungsfeld eben nicht ganz so. Und wir wollten dann wissen, an welcher Stelle des Workflows, des Arbeitsalltages, wäre KI passend, aber wo auch überhaupt nicht. Das waren so Fragen zum Beispiel. Oder wir haben auch eine ganz spannende Studie noch gemacht, zusammen mit dem AOW zum Thema Jobidentität von LogopädInnen. Fand ich auch ganz spannend. Und da war zum Beispiel die Frage, wie nehmen LogopädInnen ihre berufliche Identität wahr? Und wie verändert sich das, wenn KI mit ins Spiel kommt? Also wie verändert sich so das Rollenverständnis durch KI-Werkzeuge? Genau, und dann haben wir natürlich diese ganzen Studienergebnisse alle ganz klassisch publiziert mit über Paper, Poster, Vortragsformate auf verschiedenen Kongressen. Aber wir haben, das ist ja auch schon angesprochen, eben auch einen Podcast gemacht. Einfach auch, weil wir gesagt haben, wir wollen ein ressourcenschonendes Format anbieten, wo man schnell KI-Informationen eben übers Hören bekommt. Also das mal so zu meiner Arbeit in diesem Projekt.
Ja, das klingt nach ganz schön viel Arbeit, aber super, super spannend.
Ja, es waren noch 5 Jahre, genau.
Sehr gut. Ja, und in den 20 Folgen eures Podcasts hast du ja schon mit sehr vielen Expertinnen und Experten zu verschiedensten Aspekten der KI gesprochen. Was war denn hier die überraschendste Erkenntnis für dich?
Also grundsätzlich war mir erstmal wichtig, in diesem Podcast ganz viele Menschen, ganz viele Expertisen einfach zusammenzubringen. Also eben aus der Wissenschaft, aus der Forschung, zu KI, dann natürlich aus der KI-Entwicklung, aber unbedingt auch aus der Praxis. Und ja, das Überraschendste, fragst du so, war für mich, ich hatte so in den letzten Jahren immer so das Gefühl, man sagt ja so schnell, ja, in Deutschland passiert immer nichts so zum Thema KI, alles geht so langsam, die Leute akzeptieren Technik nicht. Und meine Überraschung war einfach, dass es so viele WissenschaftlerInnen und EntwicklerInnen gibt und ganz viele logopädische Praxen gibt, die das Potenzial einfach schon längst erkannt haben und auch nicht erst seit Corona sich mit der Thematik beschäftigen. Und dass wahnsinnig viele gute Fragen auch zum Thema KI und Logopädie gestellt werden, dass Antworten auch dazu schon umgesetzt werden und Pläne geschmiedet werden. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, da geht was. Obwohl, Moment, ich bin ja Wissenschaftlerin, ich darf nicht von Gefühlen reden. Gefühle sind in der Wissenschaft nicht gut. Es geht ja um Fakten. Aber rein faktisch kann ich auch sagen, es gibt viele WissenschaftlerInnen, die wirklich dran sind. Und wir können uns echt freuen auf die nächsten 1-2 Jahre, dass ganz, ganz viele Tools auch daraus ausgegründet werden und weiter entstehen werden und uns entlasten werden. Und wir dürfen einfach genau noch mutiger werden, auch Fragen zu stellen.
Ja, sehr gut. Genau. Und es ist ja auch so, dass bei jetzt ganz vielen einfach KI in der letzten Zeit sehr schnell Einzug in unseren Alltag gefunden hat. Also statt zu googeln, fragen wir häufig einfach ChatGPT. Und ja, wenn wir jetzt KI-Anwendungen für die logopädische Therapie nutzen möchten, was müssen wir da eigentlich beachten?
Wie viel Zeit hast du? Da gibt es natürlich einiges, was wir beachten müssen. Und ja, du hast recht, ChatGPT ist so ein Begleiter geworden im Alltag und natürlich auch in der Praxis. Und nicht nur von den TherapeutInnen, sondern auch von den PatientInnen. Die bringen das natürlich auch mit und sagen, hey, können wir das benutzen? Das ist cool. Und ja, also KI kann für die Logopädie natürlich ein totaler Turbo sein, so für Ideen, für Materialien, aber auch für Motivation, für organisatorische Sachen, für strukturelle Sachen. Und wichtig ist, dass wir erstmal KI-Tools, welche auch immer das sein werden, da sprechen wir vielleicht auch heute nochmal drüber, dass wir das einfach wie ein sehr schnelles, sehr kreatives Assistenzsystem behandeln, das eben hilfreich ist, aber nicht immer automatisch richtig ist und auch nicht immer passend ist und vor allen Dingen nie allein verantwortlich ist. Das ist so vielleicht mal so das Erste, was man beachten sollte. Die Expertise, die klinische Entscheidung bleibt immer beim Therapeuten, bei der Therapeutin und vielleicht auch so als ersten Filter, den wir einschalten sollten, wenn wir uns mit KI befassen, dass wir natürlich das Thema Datenschutz und Schweigepflicht im Kopf haben. Und gerade weil wir ja nun mal in der Praxis und auf den Stationen, wo LogopädInnen arbeiten, eben mit PatientInnen-Daten arbeiten, gelten natürlich super hohe Anforderungen auch. Und ganz praktisch für die Praxis heißt das einfach, dass wir, wenn wir Sprachmodelle wie ChatGPT und Co. verwenden, dass wir eben keine Klarnamen in das Tool eingeben, dass wir keine identifizierbaren Details eingeben. Also natürlich den Namen nicht, aber auch seltene Diagnosen, den Wohnort, die Schule. Das sind alles so identifizierbare Details, die würde ich da einfach gar nicht eingeben. Oder auch wenn wir Audio- oder Videoaufnahmen machen, können wir das ja alles machen, wenn das intern in der Praxis bleibt. Aber sobald wir eben diese Sachen irgendwo hochladen in ein KI-Modell, ist es immer ganz wichtig, dass wir uns Einwilligungen von den PatientInnen selbst oder auch von den Angehörigen holen, wenn wir da was auswerten wollen zum Beispiel. Darauf sollte man achten. Und wenn wir Apps oder KI-Tools nutzen, muss man sich immer fragen, wo liegen eigentlich die Daten? Werden diese Daten gespeichert? Werden die Daten fürs Training dieser KI verwendet? Und wenn das immer alles unklar ist und wenn wir das nicht ganz klar beantworten können, dann würde ich nie einen echten Fall in ein Chatbot packen. Immer anonymisiert, pseudonymisiert und so weiter. Und ganz wichtig auch nochmal, es war ganz witzig, meine Mutter hatte vorhin mir irgendwas erzählt und sagte, ja, Ich habe da so eine ganz tolle Fotobearbeitungssoftware benutzt, um so eine Collage zu machen. Und die war kostenlos. Und da habe ich auch gleich gesagt, Mutti, wenn es heißt kostenlos, dann zahlst du immer mit deinen Daten. Und darauf auch immer mal dran denken. Man zahlt immer mit den Daten. Ja, genau. Und auch, worauf sollte man noch so achten? Natürlich auch auf die Qualität des Outputs, ne? Also da muss man auch immer sensibel sein. KI macht eben Vorschläge, fachlich prüfen müssen immer wir als Logopädinnen, ne? Passt das zum Störungsbild, passt zur Phase der Therapie? Oder auch wenn wir Differentialdiagnosen oder Normwert oder Tests interpretieren lassen wollen. Eine KI kann Ideen geben vielleicht für Empfehlungen, aber das sollte man nie ungeprüft aus einer KI auch herausnehmen. Ne? Genauso wie gesagt, die Verantwortung bleibt bei uns. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch so echt der wichtigste Punkt. Man sagt ja auch, die Ergebnisse der KI sollen uns ja quasi eigentlich auch gefallen. Die KI schlägt uns das vor, was irgendwie so zu uns passt oder was wir erwarten. Und da muss man eben nochmal genau hingucken, ist das auch wirklich das, was der Fakt ist, wenn wir zum Beispiel eben Fakten suchen? Oder ja, ist es halt das, was die KI uns vorschlägt, weil es zu uns passt?
Genau. Und weil du gerade Fakten sagst, wichtig ist auch, dass man so ein Sprachmodell nicht als, achso, du hattest vorhin ja auch gesagt, wir googeln, nee, wir sprechen lieber mit ChatGPT, statt zu googeln. Man muss auch verstehen, dass solch ein Sprachmodell, die ChatGPT, Gemini, Claude, um mal jetzt noch ein paar andere noch zu nennen, das ist keine Wissensdatenbank, wie jetzt Google beispielsweise in Ansätzen, sondern das ist einfach ein Tool, was auf Statistik basiert und mir eine Antwort ausspuckt, die logisch und gut klingt. Sie muss aber nicht richtig sein. Das sollte man auch unbedingt immer noch mal im Kopf haben. Und also ich will auf jeden Fall sagen, man kann das alles verwenden und ich bin ein großer Fan von solchen Tools. Aber man sollte wirklich schauen, erstmal, ich muss nicht um jeden Preis KI nutzen, wenn ich mit Patientinnen arbeite. Ich muss gucken, ob es zum Patienten passt, ob es zu mir selbst als Therapeutin passt, ob es zur Situation passt. Und dann kann man schon Low-Risk-Anwendungen nutzen, also mit geringem Risiko, wenn ich beispielsweise mir Minimalpaare ausgeben lassen möchte für die phonologische Therapie oder Wortlisten oder Impulse für den Satzbau oder Material in verschiedenen Schwierigkeitsstufen oder auch Elterninfos in einfacher Sprache oder auch in einer anderen Sprache als meiner eigenen Sprache. Oder wenn ich meine Therapieplanung strukturieren möchte, kann ich das alles mit einem ziemlich geringen Risiko einfach verwenden. Genau, vorsichtiger sollte man eben sein, wenn man Sprache transkribiert oder wenn man die Artikulation beispielsweise auch bewerten lassen möchte, da muss man dann wirklich überlegen, ob das sinnvoll ist. Und auch immer wichtig, deswegen sind wir auch alle LogopädInnen geworden, der Mensch steht im Mittelpunkt und KI ist wirklich nur ein Werkzeug. Das werde ich wahrscheinlich heute noch häufiger sagen, KI ist nur ein Werkzeug. Es ersetzt keine therapeutische Beziehung, es kann das klinische Reasoning nicht übernehmen. Und auch gerade so diese feinen Sachen, die wir gut beobachten können als TherapeutInnen, warum? Das ist ja so unser Ding auch als Therapeutinnen. Ist der Patient gerade frustriert? Gibt es Fatigue? Lassen sich die Inhalte gut in den Alltag transferieren? Gibt es Komorbiditäten? Alles, wo irgendwie so Empathie notwendig ist, muss man mal gucken, das ist mein Job als Therapeutin. Und das ist ja in der Logopädie auch so wichtig, eben Interaktion, Timing, Feedbackqualität. Ja, so, jetzt habe ich aber auch genug zu den Dingen gesagt, was man so beachten soll. Aber man merkt schon, es gibt schon so das eine oder andere zu beachten. Ja.
Ja, sehr gut. Genau, was du eben schon ganz kurz angeschnitten hattest, war das Thema KI-Tools. Also welche Tools können wir eigentlich so für welche Bereiche benutzen? Also es gibt ja die Texterstellung, Bildgenerierung, vielleicht auch Videogenerierung. Was würdest du da sagen?
Ja, jetzt am besten einen Stift schnappen. Mitschreiben oder wir packen es in die Shownotes. Genau, also ich, wie gesagt, ich bin großer Fan von solchen Tools und lasse mir da wirklich auch gerne helfen für meine Arbeit, aber auch, ich gebe natürlich auch mehr Tipps für die logopädische Praxis, das würde ich jetzt hier auch einfach gerne tun. Wenn wir das Thema Texterstellung uns angucken, vereinfacht das einfach das Thema Texterstellung. Und wir müssen viele Texte erstellen, nicht nur für Berichte und Gutachten, sondern auch für die Therapie, Inputgeschichten und so weiter. Oder uns auch einfach mal eine Struktur geben lassen für einen bestimmten Text. Das kann man wunderbar tun eben mit Sprachmodellen wie, jetzt zähle ich sie nochmal auf, so ChatGPT, Google Gemini, Claude, Microsoft Copilot oder Notebook LM. Da bin ich auch zum Beispiel ein großer Fan von. Und genau, wofür kann man das in der Logopädie machen? Eben für Übungsanleitungen, für Wort- und Satzlisten, für Minimalpaare, für Geschichten, Inputgeschichten, aber auch so für Handlungsabläufe, für die Aphasietherapie beispielsweise, aber auch für Elternbriefe, für Therapieplanentwürfe, für Texte in leichter Sprache. Manchmal mache ich das auch so, dass ich einen Prompt in das Sprachmodell gebe und sage, erkläre mir bitte einen Sachverhalt, als wäre ich 5 Jahre alt. Sodass ich dann einen komplexen Sachverhalt in ganz einfacher Sprache bekomme, wie ich es dann beispielsweise dem 5-jährigen Kind erklären lassen kann. Vielleicht so Lautanbahnung oder solche Sachen. Oder wo bilde ich das K? Klar, das kann man zeigen und so, aber manchmal hilft es ja auch, eine einfache Erklärung auch zu bekommen. Oder wenn ich zum Beispiel auch einen Text nochmal überarbeiten lassen möchte, eignet sich beispielsweise DeepL Write für, um das in eine Fremdsprache zu übersetzen, aber auch um einen gewissen Stil nochmal zu wahren. Und wenn wir, was wir natürlich in der Logopädie auch viel brauchen, sind Bilder in jeglicher Variante. Bildkarten, Szenenbilder, Piktogramme. Und Tools, die man dafür einsetzen könnte, sind zum Beispiel von OpenAI DALL-E. Ich weiß immer nicht, ob man das richtig ausspricht. Ich sage das, glaube ich, im 5. Podcast jetzt wahrscheinlich schon immer falsch. DALL-E, also DALL.I. Und aber auch ChatGPT macht in der Pro-Version sehr, sehr gute Bilder mittlerweile. Midjourney, Adobe Firefly, Ideogram ist auch richtig gut für Text im Bild oder für Poster, für Karten. Und ja, genau, Bildkarten können wir natürlich für alles Mögliche verwenden, für jedes Störungsbild. Wir können Szenenbilder fürs Erzählen uns erstellen lassen, eben angepasst an die Interessenten der PatientInnen, Kinder oder auch Erwachsene. Dann Sequenzbilder. Ich erinnere mich immer noch an diese Sequenzbilder. Wie mache ich einen Gurkensalat? Und das passte nicht unbedingt immer zu meinen PatientInnen. Ich hatte jetzt mal einen Patienten, der baut gerne Motorräder zusammen. Dazu hatte ich kein Bildmaterial. Das habe ich mir dann einfach erstellen lassen. Oder auch so schöne visuelle Checklisten oder Abläufe kann man sich wunderbar mit Bildern bestücken lassen. Oder Symbol- oder Hinweiskarten. Oder auch Wimmelbilder. Die habe ich auch mal super gerne benutzt. Puzzle, Memories oder Bingo-Spiele, das lässt sich alles wunderbar damit erstellen. Und was ich auch richtig cool finde, ist, Videos sich generieren zu lassen, Erklärvideos sich erstellen lassen. Wie oft erklären wir denn in der logopädischen Praxis, wie die Zungenruhelage funktioniert oder wie bestimmte Laute produziert werden? Oder ja, also wir wissen das, glaube ich, alle, wir erklären sehr viel. Und wie schön wäre das doch einfach, wenn wir einfach schon mal Erklärvideos vorbereitet haben mit einem Avatar, also da müssen auch nicht mal wir drauf zu sehen sein, der diese Sachverhalte einfach für Kinder erklärt, für Erwachsene erklärt, für Jugendliche erklärt, mit der Stimme von James Bond erklärt oder mit der Stimme von Carrie Bradshaw erklärt oder was auch immer, mit SpongeBob-Sprache erklärt. Das ist auch ganz witzig für Kinder. Und das kann man auch vorhalten in einem digitalen Werkzeugkoffer und dann einfach als Übungsmaterial wunderbar auch nach Hause schicken. Und ja, das sind so alles so Tools. Achso, ich habe noch vergessen, mit welchen Tools man vielleicht Videos generieren könnte. Das geht zum Beispiel mit Artlist.io oder mit Adobe Firefly, macht auch Videos. Oder mit Pika, P-I-K-A. Aber da kann man auch einfach, wie gesagt, mal im Internet nochmal schauen. Da gibt es mittlerweile so viele KI-Tools, mit denen man was machen kann. Ja, vielleicht können wir auch noch welche in die Shownotes, wie gesagt, packen. Einfach.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja, ich stelle mir das auch gerade irgendwie vor. Also, ich habe bisher noch nicht in der Praxis irgendwie mit KI gearbeitet, aber dass das echt auch so dieses Vorbereiten des häuslichen Übens, glaube ich, total erleichtern kann. Also, dass einfach nochmal klar ist, man hat ja so ein Erklärvideo erstellt und die können sich das zu Hause nochmal angucken, auch nochmal mit den Eltern angucken, vielleicht auch mit dem Elternteil, der das Kind vielleicht gerade nicht gebracht hat. Und dann ist immer klar, was irgendwie gemacht werden muss und worum es eigentlich geht. Schätze ich auf jeden Fall als große Chance.
Ja, und wenn man das erstmal vorbereitet hat, dann ist das ja ein, klar kostet das erstmal Zeit, ne? Ich höre ja auch oft zu diesem Aspekt, oh, mich damit zu beschäftigen, das kostet so wahnsinnig viel Zeit. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir den Aphasietest das erste Mal in den Händen halten, dann dauert es auch lange, bis wir den verstanden haben und ganz sicher easy einsetzen können. Oder wenn wir uns die ganze Bandbreite von dem Spiel Plappersack oder so, fällt mir jetzt gerade ein, in der Hand halten, dann müssen wir uns auch erstmal mit dem Material beschäftigen. Aber wenn wir das können, dann ziehen wir es doch ganz leicht aus dem Ärmel. Und so wird das auch sein. Also einfach mal anfangen, ausprobieren, kleine Sachen machen, erste Erfolge feiern und dann vielleicht auch mal, kommen ja auch immer Praktikanten in die Praxis, die haben da auch Spaß dran, solche Sachen vielleicht auch mal zu erstellen. Einfach mal ausprobieren, damit rumspielen und feststellen, wie sehr es dann auch am Ende erleichtern kann, die Arbeit.
Jetzt haben wir über die KI in der Praxis schon gesprochen. Was würdest du denn sagen, sollte KI-Kompetenz bereits in der Ausbildung von Logopädinnen und Logopäden verankert werden? Und was müssten die angehenden Logopädinnen und Logopäden dann alles lernen?
Also erstmal ein ganz großes Ja. Ich finde, in der heutigen Zeit ist es ja nicht wirklich mehr die Frage, es sage ich ja immer wieder diesen Satz, ob wir KI einsetzen, ist immer die Frage, wie wir es einsetzen. Und ja, KI-Kompetenz und auch als Basis digitale Kompetenz sollte unbedingt ein Bestandteil der Ausbildung oder des Studiums sein und dort dran verankert sein, weil ja, wir inzwischen eben in unserem Berufsalltag einfach diese Tools auch nutzen und müssen PatientInnen eben auch datenschutzsicher beraten können dazu. Und deswegen sollte das auch einen Anteil in der Ausbildung nehmen. Genau, und die PatientInnen bringen es ja auch einfach mit in die Praxis und fordern das hier und da auch mal ein. Und da sollten wir schon dazu beraten können, erklären können, was es alles gibt, wozu das da ist, wie wir dann eben mit dem Datenschutz umgehen. Und ja, genau. Und was sollte man lernen als Logopädin? Also ich kann ja mal so ein kleines Curriculum aufstellen hier für Schulen, Logopädie-Schulen. Also wichtig ist, dass man natürlich KI einfach erstmal als Werkzeug begreift, eben dass man weiß, wo sind die Stärken, wo sind aber auch die Schwächen, dass KI eben auch typische Fehler macht. Also wir haben alle schon mal von den KI-Halluzinationen gehört und dass dann eben immer der Mensch mit in der Entscheidungsschleife drin steckt und wir einfach verstehen, KI liefert eben Entwürfe, aber die Entscheidung bleibt beim Therapeuten. Dass wir lernen, wie Datenschutz praktisch angewendet wird, was sind Gesundheitsdaten, was kann in Tools eingegeben werden, was heißt Anonymisierung, Pseudonymisierung in dem Fall, wie sieht eine gute Einwilligungserklärung aus, was sind sichere App- und Tool-Anwendungen, wie wähle ich das eigentlich aus. Da gibt es nämlich auch ganz tolle Beratungsleitfäden, die mir sagen, ist das jetzt ein gutes Tool oder nicht, dass wir eben auch die Qualität sichern können. Wie funktioniert Prompting? Was ist Prompting eigentlich? Dass man eben klare Ziele formulieren kann, wenn man mit einer KI zusammenarbeitet. Ja, auch dass es einfach klinische Grenzen gibt, eben dass wir KI eben nicht für Diagnosen oder Testinterpretationen nutzen und dass wir ja gut dazu beraten können, dass wir zu KI-Tools, Apps, aber auch immer noch zur Videotherapie anleiten können, dass wir über Risiken aufklären können, dass wir aber auch Alternativen anbieten können und natürlich auch das ganze Thema Ethik und Bias, also Bias, auch im Kopf haben, dass wir erkennen können, ob die KI jetzt faire Sprache verwendet, dass man eben inklusiv formuliert, nicht so nach dem Motto one size fits all, also dass ich jeden Prompt zum Beispiel für jeden Patienten verwende, sondern dass ich da individuell bleibe. Und genau, man sollte lernen, wie man eben mit KI dokumentiert und aber auch PatientInnen sagt, wenn und ob KI benutzt wurde. Das sind so Sachen dann fürs Studium eben. Also es geht nicht einfach nur darum, dass man KI bedienen kann, das reicht in meinen Augen nicht, sondern dass wir auch fachlich prüfen können und rechtlich absichern können, wie KI funktioniert und dass wir das eben auch verantwortungsvoll einsetzen und erklären können. Ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall total gut. Was du gerade auch noch angesprochen hast, ist ja der Bereich Bias. Was würdest du sagen, also Bereich Bias, Bereich Diskriminierung durch KI, wie relevant ist das für unseren Bereich und an welchen Stellen muss man da eben besonders aufpassen?
Ja, genau. Also das Thema Bias und auch das, also Verzerrung und auch Diskriminierung durch KI ist natürlich auch ein relevantes Thema. Ist auch ein Thema, was auch in unserer Forschung wichtig war. und vor allen Dingen auch sehr relevant für die Logopädie ist. Gerade ja, wenn man zum Beispiel KI verwendet, die Spracherkennung integriert. Diese Tools sind natürlich nicht für alle Stimmen und Sprechweisen, funktionieren die eben nicht gleich gut. Gerade wenn wir Akzente und Dialekte haben und Menschen haben, die eben nicht muttersprachliche Sprecher sind, auch unterschiedliche Altersgruppen oder auch Geschlechter haben, dann kann es tatsächlich sein, dass eine KI diese Daten falsch interpretiert oder auch Fehler bei der Sprachausgabe macht. Das kann zu falschen Transkripten dann dieser Sprache führen. Und die KI kann zum Beispiel die Sprache auch als schlechtere Leistung bewerten. Und es kann dann zu Fehlinterpretationen führen, einfach nur, weil die Person einen schwäbischen Dialekt hatte, zum Beispiel. Ne? Oder auch, ja, viele Modelle sind eben so auf Standardsprache einfach trainiert. Und gerade so bei mehrsprachigen Kindern oder auch regionalen Varianten kann das eben auch unfair sein, weil dann die Aussprache oder das Lesen oder freie Sprache eben auch schlechter bewertet wird oder die Spontansprache schlechter bewertet wird. Dann ist es so, dass generative KI auch in Beratungstexten manchmal Verzerrungen produziert. Wenn wir zum Beispiel Elterninfos oder Übungen oder Beispiele generieren lassen, können sich da Stereotype irgendwie einschleichen, zum Beispiel zum Thema Bildung, Herkunft oder auch Rollenbildern. Das passiert manchmal ganz subtil und deswegen ist immer ganz wichtig, dass man die KI dazu auffordert, wirklich inklusiv zu formulieren und sowieso, dass man am Ende immer nochmal die Texte natürlich nochmal anschaut und gerade mit diesem Blick auf Verzerrungen oder diskriminierende Sprache auch immer nochmal überprüft. Das ist ganz wichtig. Aber deswegen, ich sage es jetzt einfach nochmal, KI ist ein Werkzeug. Es hilft uns, die Arbeit schnell zu generieren oder zu erledigen. Aber wir haben am Ende immer die Verantwortung, die Entscheidungshoheit, uns das Schriftstück oder was auch immer nochmal anzuschauen.
Auf jeden Fall super, super wichtig. Zum Abschluss nochmal so die Frage, wenn du Praxisinhaberinnen 3 konkrete Tipps geben könntest, wie sie KI-Tools in der Praxis einführen können, welche wären das?
Ich würde immer erst mal schauen, wenn ich Tools verwende, wie gehe ich mit dem Datenschutz um? Bevor ich ganz aktiv losstarten möchte, wie ist der Datenschutz geregelt? Also einfach mal für sich klären, welche Daten werden jetzt hier verarbeitet in diesem KI-Tool? Dass man eben keine Klarnamen oder identifizierbaren Infos in allgemeine Chatbots packt. Erster wichtiger Punkt. Zweitens, ja, einfach mal ganz klein starten, wenn man mit KI-Tools arbeitet. Wirklich so einen Fall nutzen, wo man einen sofortigen Nutzen irgendwie generieren kann. Zum Beispiel, ich lasse mir die Therapieplanung einfach mal erstellen, ohne dass ich den Namen eingebe. Und sage mal so ein Beispiel, wie kann ich eine phonetisch-phonologische Störung therapeutisch umsetzen. Da muss ich ja auch keinen Namen oder sowas eingeben. Und es ist ganz spannend, was da rauskommt. Man hat sofort ein Erfolgserlebnis oder man kann sich verschiedene Materialvarianten einfach mal erstellen lassen oder Elterninfos. Da hat man erstmal schon mal den kleinen ersten Erfolg, freut sich und es ist nichts Schlimmes passiert. Und drittens, ich würde in einer Praxis, wenn ich vielleicht die Leitung einer logopädischen Praxis hätte, würde ich mit dem Team darüber sprechen, wie bestimmte Teamregeln aussehen könnten, welche Do's und Don'ts gibt es bei der Verwendung von KI. Ich würde vielleicht auch gemeinsam im Team mal Beispielprompts entwickeln, dass man weiß, okay, wie kann ich mit einer KI starten und ja, erstmal klein anfangen, kleine Erfolge generieren.
Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass nicht eben quasi alles irgendwie mit KI gemacht werden muss. Man kann klein anfangen und sich dann so langsam rantasten. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Hinweis.
Ja, genau. Es muss jetzt nicht alles nur, weil KI da draußen jetzt, weil es die gibt, heißt das noch lange nicht, dass wir sie nutzen müssen. Das ist immer eine Entscheidung noch, die bei uns als Therapeutin liegt, bei den PatientInnen liegt, bei den Angehörigen liegt, in der Situation, aus der Situation herauskommt. Also nicht um jeden Preis.
Sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst, meine Fragen so umfangreich beantwortet hast. Und ja, ich hoffe, dass ihr da draußen hier ein paar gute Tipps mitnehmen konntet. Und wenn ihr euch bisher noch nicht mit KI beschäftigt habt, eben hier ein paar Möglichkeiten bekommen habt, wie ihr starten könnt, wenn ihr das möchtet.
oder ihr hört meinen Podcast, sprich KI mit mir. Da gibt es natürlich noch weitere Infos. Oder genau, mich kann man natürlich auch anschreiben. Ich gebe da auch gerne Informationen weiter oder nochmal ein paar konkrete Tools.
Genau, und du bist ja auch in diesem Jahr auf dem DBL-Kongress und sprichst auch zu dem Thema. Das heißt, auch dort kann man dich treffen.
Ja, ganz genau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir werden dort ein KI-Symposium machen, das darf ich auch moderieren und werde auch eine Keynote haben und freue mich absolut darüber, wenn mich Leute ansprechen und ihre ganz individuellen Fragen stellen und dann finden wir da bestimmt auch Ideen, Lösungen und vielleicht entwickeln wir sogar auch was Eigenes. Denn die besten Ideen kommen immer von den Leuten, die es ja nutzen sollen.
Ja, auf jeden Fall.
In der nächsten Folge wird es um das Thema Selbstfürsorge für Logopädinnen gehen. Ein wichtiges und oft doch unbeachtetes Thema bei allen therapeutisch Tätigen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.